Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Schon wieder Montag und ihr wisst, was das bedeutet. Wir sprechen hier bei Kreisab über Handball. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid und eingeschaltet habt. Und es war ein spannendes und hochinteressantes Handballwochenende bzw. eine Handballwoche. Beispielsweise hat der THW Kiel nach dem Sieg in Magdeburg eine Pleite gegen die MT Melsung folgen lassen. Da hätten wahrscheinlich nur die wenigsten mit gerechnet, aber Melsung hat wirklich phänomenal gut gespielt, führte zur Pause mit 7 Treffern und ich will nicht sagen, dass die Messe da schon gelesen war, aber es war wirklich eine starke Leistung der Hessen und den Sieg, den haben sie sich auf jeden Fall redlich verdient. Aber anhand dieses Ergebnisses sehen wir, dass es in dieser Saison, glaube ich, in der Handball-Bundesliga äußerst ausgeglichen zugehen wird, auch an der Spitze der Tabelle. Und ich werde aber dieses Thema heute gar nicht so diskutieren, sondern es geht vielmehr um die zweite Handball-Bundesliga. Das ist ein Thema heute. Dann geht es um den Frauenhandball. Wir schauen genauer auf die Bundesliga. Und es gab ja zuletzt auch einen Lehrgang der Nationalmannschaft, allerdings fast komplett ohne Olympiateilnehmerinnen. Und da gucke ich zusammen mit dem Kollegen Christian Stein von Handball World, welche Spielerin vielleicht schon den Sprung in den EM-Kader Ende November bzw. Anfang Dezember schaffen kann. Und im Interview der Woche ist Louis Villgratner zu Gast. Der war früher Spieler des VfL Gummersbach. Mittlerweile arbeitet er für den Verein und er ist erst Mitte 20. Warum er seine Karriere so früh beendet hat, das erzählt er dann hinterher in unserem ausführlichen Gespräch. Und ich habe vergessen, während des Interviews sein Buch anzusprechen. Das möchte ich hiermit gerne nachholen. Beschissen, Beschissene am glücklichsten heißt es und erzählt von seinen sehr, sehr schweren Knieverletzungen, die ihn eben dazu gezwungen haben, seine Karriere schon sehr frühzeitig zu beenden. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo und herzlich willkommen an Finn Ole Martins. Vom, ich grüße dich. Servus.
Ich grüße dich auch. Moin.
Ja, moin und Servus. Das passt natürlich hervorragend zusammen. Aber wir decken ja sozusagen ganz Handball-Deutschland ab und sprechen über die zweite Handball-Bundesliga. Vorab aber noch der Hinweis, weil das möchte ich auf gar keinen Fall vergessen. In der kommenden Woche gibt es eine nicht tagesaktuelle Sendung. Da schaue ich dann mit Björn Parzen voraus auf die Gruppenphase in der European League. Und ich habe ein sehr ausführliches Interview geführt mit Andreas Stolle, der maßgeblich dazu beiträgt, dass die Glücksliga weiter wächst. Da geht es ja um Inklusion und da können Kinder und Jugendliche mit Behinderung auch den Handballsport so richtig leben und auch lieben lernen. Und Vom, du liebst auch die zweite Handball-Bundesliga, weil du viele Jahre dort sehr intensiv unterwegs gewesen bist. Und ich habe mir gedacht, nach 4 Spielen ist es vielleicht mal auch an der Zeit, ein bisschen ins Unterhaus zu schauen. Was ist dir so in den ersten Wochen der Saison primär im Kopf hängen geblieben?
Also erstmal muss man sagen, all das, was du gerade über die erste Liga gesagt hast, können wir auch auf die zweite projizieren. Also was da schon wieder los ist zu Saisonbeginn, ist völlig verrückt. Also ein Beispiel, Hamm verliert gegen Dresden, Dresden verliert gegen Barling und Barling wiederum verliert gegen Hamm. Also die nehmen sich da gegenseitig alle die Punkte weg. Das ist wirklich völlig verrückt. Ferndorf begeistert gerade, der Aufsteiger, 6-2 Punkte. Die Stählerwiese rastet komplett aus, ist ein Faktor. Und das Siegerland macht seinem Namen alle Ehre und spielt wirklich auch erfrischenden Handball, der TuS. Macht wirklich Spaß. GWD Minden ist back, kann man sagen. Also da ist so viel drin gerade, ist Wahnsinn.
Du hast jetzt schon einige Vereine genannt. Ich bin tatsächlich auch begeistert vom TuS Ferndorf als Aufsteiger. Du hast es gerade gesagt, mit 6-2 Punkten in die Saison gestartet. Lass uns aber mal die Tabelle von oben nach unten so ein bisschen durchbetrachten. Der Bergische HC ist mit dem klaren Ziel des Wiederaufstiegs in die Spielzeit gegangen und man sieht jetzt mit 8-0 Punkten nach 4 Spieltagen und auch der Tordifferenz von plus 32, dass diese Ambitionen absolut gerechtfertigt sind.
Bester Angriff der Liga, beste Abwehr der Liga. Klar, also das ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, weil wir so früh in der Saison sind. Aber der Saisonstart gibt natürlich schon immer mal wieder, wie eine Mannschaft drauf ist. Und der BRC hat den perfekten Start hingelegt. Da funktioniert gerade einfach schon sehr, sehr viel. Die Neuzugänge greifen auch schon. Du siehst auch, wer da geblieben ist nach dem Abstieg und jetzt Verantwortung oder noch mehr Verantwortung als vorher vielleicht schon übernimmt. Ich denke dann Eloy Morante Maldonado, der ja geblieben ist zum Beispiel. Das jetzt mal nur als Einnahme, aber da läuft einfach schon sehr, sehr viel zusammen.
Sie spielen jetzt am Mittwoch im Pokal in Dresden beim HC Elb Florenz und dann freitags gegen GWD Minden. Das ist auch eine harte Nummer.
Ja, allerdings. Und das sind auch zwei Standortbestimmungen. Weil Dresden gilt ja für viele in der Liga hier auch als einer der Geheimfavoriten, so nach dem Motto, jetzt sind sie aber wirklich mal dran. Und Minden, kommen wir ja sicherlich auch gleich noch zu, ist klasse reingekommen in die Saison, spielt auch begeisternden Handball. Das sind mal wirklich zwei knackige Aufgaben auch für den BRC. Dann sind wir, glaube ich, noch schlauer, wo der BRC wirklich gerade steht. Weil auch wenn sie jetzt am Wochenende den TuS in Lübbecke dominiert haben, kann man, glaube ich, sagen, sagt der Auftakt noch nicht allzu viel. Nach dieser Woche wissen wir mehr.
Da wissen wir definitiv mehr. Und GWD Minden ist, wie gesagt, der Gegner am Freitagabend, wird also dann auch Teil der Dein-Konferenz sein, die du dann auch wieder moderierst. Gehe ich jetzt zumindest mal schwer von aus, dass das so ist.
Muss ich tatsächlich widersprechen. Wir haben Samstag eine Konferenz, weil Freitag ist keine erste Liga. Freitag aufgrund der Pokalwoche.
Ja, stimmt. Der DHB-Pokal, der wirbelt den Spielplan ein bisschen durcheinander. Es ist auf jeden Fall so, GWD Minden ist eine Mannschaft, die ja in der Vorsaison als Absteiger runtergehen musste in die zweite Liga und da arg Probleme hatte. Und es scheint so, als haben sie sich in diesem Sommer ein bisschen konsolidiert, auch mit den Spielern, die neu dazugekommen sind. Und sie haben Stabilität bewiesen. Sie haben in Hagen unentschieden gespielt und alle anderen Partien für sich entschieden, wirken schon erstaunlich stabil. Was erwartest du dir eigentlich von dieser Partie dann, wenn man mal sieht, dass GWD ja gar nicht für den DHB-Pokal qualifiziert war, sprich, die können sich jetzt eine Woche ganz ruhig und entspannt auf dieses BHC-Spiel vorbereiten und der BHC hat dann auch diese Rückreise und diese nicht gerade kurze Rückreise aus Dresden in den Knochen.
Können eigentlich direkt durchfahren und auf die Platte gehen, ne? Also GWD Minden hat ein wirklich kräftezehrendes Jahr hinter sich. Mit dem Trainerwechsel, der Saisonstart letzte Saison lief natürlich worst-case-mäßig mit den vielen Niederlagen und dem berühmten Negativstrudel, in den sie reingeraten sind. Im Winter hat Aaron Zierke dann den Chefposten übernommen, vorher war er der Co-Trainer. Und auch er hatte ja zu Beginn noch Probleme und einige deutliche Niederlagen. Aber er hat es geschafft, diese Mannschaft zu stabilisieren, hat bessere Ansätze gefunden. Du hast auch zum Beispiel gesehen bei einem Mohamed Damoul, auch wenn sein 1 gegen 1 natürlich überragend ist, der wurde noch mehr ins Spiel mit eingebunden. Das hat GWD zum Beispiel besser getan. Und dann haben sie es geschafft, in der Rückserie sich auch ein Polster zu erarbeiten und dann tatsächlich mehr oder weniger souverän auch die Klasse zu halten. So, und jetzt haben sie viele junge Spieler, die aber trotz ihres jungen Alters schon sehr Zweitliga erfahren sind. Also Ian Weber aus Hüttenberg, der hat sich da enorm entwickelt auf der Rückraum-Mitte-Position und passt, wie ich finde, sehr, sehr gut zu GWD Minden. Philipp Forlicek ist gekommen, Tom Bergner, Alexander Weck vom BRC, für die geht es gegen den Ex-Club am Freitag dann. Und die tun dem Spiel total gut, aber auch, glaube ich, dem Verein als solchen. Niklas Heidkamp ist ja schon letztes Jahr dazu gestoßen. GWD hat so, habe ich den Eindruck, einen kleinen Imagewandel hinter sich. Also wirklich, es ist nicht mehr Jugendforsch, dafür sind sie zu erfahren in der zweiten Liga, aber die wissen eben genau, was auf sie zukommt, weil sie diese Liga so gut kennen, weil sie die Liga annehmen und weil sie erfrischenden Handball spielen. GWD macht endlich wieder Spaß. Das kann man, glaube ich, nach diesen ersten Spielen festhalten, ohne jetzt schon mal eine Prognose abzugeben, wo es für die Mannschaft hingeht. Sie wollen ins obere Drittel kommen. Ich glaube, das ist extrem realistisch. Wenn sie konstant bleiben, wenn sie so fit bleiben, das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Aber bislang zeigen sie ein ganz anderes Gesicht als im letzten Jahr. Und das ist für GWD oder aus GWD sich das Gute und Schöne gerade.
Dahinter der ASV Hamm-Westfalen, hast du eben gesagt, 6-2 Punkte, genauso wie der VfL Lübeck-Schwartau und eben der TuS Ferndorf. Also da haben sich drei Mannschaften hinter dem Top-Duo sozusagen etabliert. Aber der ASV Hamm-Westfalen für mich sowieso immer eine Mannschaft, die ein Kandidat ist, relativ weit oben in der Tabelle zu landen. Und ab und an steigen sie dann mal auf, dann steigen sie in der Regel sofort wieder ab. Aber dann sind sie auch sofort wieder in der zweiten Liga oben mit dabei. Das gilt nicht für Barling und deswegen springe ich in der Tabelle direkt ins Mittelfeld. Die hatten schon, ich will nicht sagen Schwierigkeiten in der vergangenen Spielzeit, wo sie wie GWD Minden ja auch Absteiger aus der ersten Liga gewesen sind, aber ich würde gerne von dir wissen, ist der HBW Balingen-Waldstätten für die nächsten Jahre erstmal im Mittelmaß angekommen, wenn man überlegt, dass auch so ein wichtiger Spieler, so eine wichtige Stütze wie Jonas Schoch den Verein verlassen hat?
Ja, das stimmt, genau. Der ist natürlich weg und war extrem wichtig als Leistungsträger auch. Aber sie haben sich auch mit Namen verstärkt. Ne? Also wenn wir das mal durchgehen, im Kader, so ein Konetzki ist aus Eisenach gekommen, im Tor, von dem ich sehr viel halte. Sie haben Jannis Schneibel ausgeliehen aus Eisenach. Wenn der endlich mal fit ist, ich drücke ihm sehr die Daumen, dass er aus seiner langen Verletzung bald zurückkommt, dann kann der wirklich, weil der eine klasse Übersicht hat und selber auch einen super Wurf, das Rückraumspiel mitgestalten. Aber Elias Huber Der ist auch noch sehr jung und sehr vielversprechend. Kann ich mir vorstellen, dass wenn der sich jetzt in Ruhe entwickelt, dass der in den nächsten ein, zwei Jahren auf der Position da auch in der Liga sportlich gesehen explodiert. Zum Beispiel Sascha Pfadteicher bringt Erfahrung mit. Er ist aus Stuttgart gekommen und so weiter. Also ich finde die Mannschaft nicht schlecht. Klar, mit Matti Flor, dem würde ich auch erstmal Zeit geben. So möchte ich das ausdrücken. Großer Name auf der Bank. Spielidee ist da. Aber wir haben es ja gesehen bei Ica Romero in Bietigheim auch da. Der hat Zeit gebraucht. Und ich glaube, das ist auch hier, wir dürfen nicht sofort erwarten, dass Baling jetzt die Sterne vom Himmel spielt. Es war extrem wichtig, dass sie am Wochenende in Dresden gewonnen haben, damit zumindest sie in einem ruhigen Fahrwasser sind. Und ich glaube, wenn Matti Flor Zeit bekommt mit dieser Mannschaft, dann steckt da viel drin. Und deswegen würde ich jetzt nicht mitgehen und sagen, das wird in den kommenden Jahren absolutes Mittelmaß sein, sondern kann mir vorstellen, dass das da auf Dauer auch im oberen Drittel sein wird. Und Baling als Name, Baling als Mannschaft wird oben immer wieder versuchen, auch ein Wörtchen mitzureden.
Wer gut in die Saison gekommen ist für die Verhältnisse, die man in Hüttenberg vorfindet, ist eben der TV Hüttenberg. Die stehen auf dem 8. Platz, haben aber genauso wie Baling 4-4 Punkte auf dem Konto, aber eine leicht bessere Tordifferenz. Dahinter dann Dormagen, Tusem Essen, Coburg. Und ich glaube, einen absoluten Fehlstart hingelegt, kann man definitiv so sagen, bei den Ambitionen ist die HSG Nordhorn-Lingen. 2-6 Punkte, Platz 13 aktuell. Das hat man sich definitiv ganz anders vorgestellt. Also für mich war Nordhorn vor der Saison eine Mannschaft, die oben mitspielen wollte, musste eigentlich auch bei dem Kader. Und so habe ich das auch wahrgenommen aus dem Umfeld des Vereins. Das ist bislang tatsächlich nach hinten losgegangen.
Also allein, wenn wir auf das Papier gucken, ist ja Wahnsinn, wen die alles geholt haben. Christian van der Merwe, einer der besten Keeper der letzten Saison, ist aus Coburg gekommen, zusammen mit Maxi Jäger, auch ein sehr cooler Spieler. Björn Zintel, allein der Name schon im Rückraum, Wahnsinn. Wer ist noch gekommen? Frieder Bandlow aus Großwallstadt fällt mir gerade ein, der die Liga natürlich auch aus dem FF kennt und klasse Rückraumrechter ist. Das ist von den Namen her schon mal großes Kino und Mark Bild ist der große Name an der Seitenlinie oder der größte Name. Aber auch hier plädiere ich wieder dafür, Zeit zu geben, weil man auch sieht, das greift alles noch überhaupt nicht. Also sie haben noch mal größere Probleme als Baling, aber sie haben auch den größeren Umbruch oder Neuanfang oder wie man auch immer das Ganze betiteln will. Aber es fällt halt schon vor allem hinten auf. Ne? Es läuft bislang wenig zusammen. Abstimmung fehlt, vor allem in der Abwehr, auch im Tempospiel. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, sie kriegen gerade die meisten Tempo-Gegenstoßtore, im Schnitt fast 5 pro Spiel. Und da kommst du dann natürlich auch schnell mal unter die Räder. Ne? Bei GWD Minden mit 10 verloren. Wir haben jetzt über den erfrischenden Handball von GWD schon gesprochen. Das flog Nordhorn komplett um die Ohren beispielsweise. Also da wird es noch richtig Zeit brauchen.
Dann haben wir dahinter Eintracht Hagen, die haben tatsächlich noch gar kein Spiel gewonnen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen bisher. Dahinter Dessau und die, das wissen wir ja, sind vor 2 Jahren ganz knapp am Aufstieg vorbei. Da fehlte ein Zähler im Duell mit dem THSV Eisenach und wie die sich entwickelt haben, ist bekannt. Dann der TuS in Lübbecke, also auf dem 17. Platz, bedeutet aktuell würde man in die dritte Liga runter müssen und ich habe einen anderen Verein noch vergessen und da müssen wir natürlich drüber reden, denn der TV Großwallstadt ist nicht nur ein ganz, ganz großer Name, ehemaliger deutscher Meister, Europapokalsieger und so weiter, sondern sie mussten jetzt den Trainer mal wieder wechseln. Michael Schorle-Roth, der hatte eine Operation, da ist er in der vergangenen Saison schon länger ausgefallen und jetzt hat man dann gesagt, es geht einfach nicht mehr, weil er zu oft fehlt. Ich kann das aus Vereinssicht absolut nachvollziehen, weil du möchtest natürlich deinen Trainer bei deiner Mannschaft haben. Wie ist das insgesamt zu bewerten? Weil das ist natürlich äußerst unglücklich.
Ja, natürlich. Ich glaube, das trifft es eigentlich gut. Also Großwallstadt ist eine der Enttäuschungen der ersten Wochen. Nochmal, ist natürlich alles sehr, sehr früh. Auch bei Lübbecke mit Rang 17, da würde ich jetzt noch nicht zu viel drauf geben. Aber bei Großwallstadt siehst du schon, wenn man es mal überspitzt formuliert, wenig. Bis auf Nils Kretschmer ist er gerade überzeugend, der Neuzugang, der aus Dresden gekommen ist, führt auch gerade die Torschützenliste an, der trifft gerade, wie er will, aber sie kriegen viel zu viele Gegentore, sind zu ausrechenbar. Ich hatte vorige Woche in der Konferenz die zweite Halbzeit gegen Ferndorf gesehen, also die blieb mir vor allem im Kopf, weil bis dahin schien mir das von den ein, zwei Malen, wo wir da hingeschaltet haben, mehr oder weniger souveräner Auswärtsauftritt von Großwallstadt zu sein bei einem Aufsteiger. Und dann sind sie in Abschnitt 2, ich traute meinen Augen kaum, komplett eingebrochen. Ferndorf konnte machen, was es wollte, wirbelte, drückte aufs Tempo, dann kam die Kulisse dazu. Großwallstadt hat das total beeindruckt und dazu dann abseits der Platte ein, also zumindest mal vom Zeitpunkt her sehr überraschender Trainerwechsel, wie ich finde, so früh in der Saison nach 3 Spielen, von denen sie 1 gewonnen hatten. So, du hast über die Gründe gesprochen mit den Fehlzeiten von Michael Roth. dem wir natürlich erstmal an dieser Stelle alles Gute wünschen. Aber der hat sich ja laut Pressemeldung von Groß-Wallstedt auch selber überrascht gezeigt über diese Entlassung. Völlig klar, dass man das auch mal hinterfragen muss. Denn macht man es im Sommer beispielsweise, argumentiert man sportlich. Dann sagt keiner was. Dann würden wir sagen, okay, in der Rückserie fehlte Roth lange aufgrund seiner Hüftoperation. Dann lief es sportlich nicht. Natürlich muss der Trainer auch da sein. Und dann kannst du sagen im Sommer, wir brauchen jetzt den neuen Cut und so weiter, weil ja der Verein auch selber sagt, wir waren mit der Rückserie überhaupt nicht zufrieden. Dann gab es ja auch leider noch den Rückfall bei Michael Roth, der nochmal ins Krankenhaus musste. Und das scheint jetzt ja hoffentlich alles auf dem Weg der Besserung zu sein. Aber dann nach dem dritten Spieltag plötzlich zu sagen, wir sind jetzt gerade nicht überzeugt davon, das hat mich dann doch schon gewundert, muss ich ehrlich sagen.
Ich verstehe halt dann nicht, dass man den Cut nicht im Sommer macht, genauso wie du das gerade angesprochen hast. Also dieser Zeitpunkt, das ist doch völlig, völlig verrückt. Also du hast ein paar Spiele absolviert in der neuen Spielzeit und die Bilanz bei einem Sieg und zwei Niederlagen ist ja jetzt nicht so desaströs, dass man sagen müsste, nee, der muss jetzt sofort weg. Also ich weiß nicht, haben sie sich da einfach verkalkuliert und gehofft, dass Michael Roth da jetzt 34 Saisonspiele an der Seitenlinie stehen kann? Das hätten sie auch wissen müssen, dass das unrealistisch ist.
Na, dazu bin ich zu weit weg, um das beurteilen zu können. Aber tatsächlich von der Draufsicht auch, muss ich sagen, der Zeitpunkt überrascht mich. Und das ist das Einzige, was ich wirklich beurteilen kann. Das muss ich wirklich sagen.
Letzter ist die HSG Konstanz. Und wo ich eben gesagt habe, beim ASV Hamm-Westfalen wissen wir, wenn die in die erste Liga hochgehen, dann steigen sie sofort wieder ab, sind aber dann direkt wieder oben mit dabei. Das ist bei der HSG Konstanz auch so, nur eine Liga tiefer. Die steigen gefühlt immer sofort wieder auf, wenn sie absteigen. Aber dann sind sie auch immer sofort abgeschlagenes Schlusslicht. Das ist jetzt auch so, 4 Spiele, 4 Niederlagen, Tordifferenz von minus 24. Klar, die schlechteste in der Liga, mit Abstand die schlechteste Defensive in der Liga. Ich will nicht zu negativ sein, weil ich frage dich gleich natürlich, das kennst du aus der Vergangenheit, immer nach deinen Tipps, wer steigt auf und wer steigt ab, aber ich glaube, bei den Absteigern kommen wir nicht um Konstanz herum.
Also von der Draufsicht aufs Papier natürlich schon, das liegt ja in der Natur der Sache aus der Vergangenheit und dass die Aufsteiger da natürlich, das haben wir auch in den letzten Jahren in der Liga immer gesehen, nicht nur wenn es Konstanz betraf, auch letzte Saison mit Finnhorst und Aue. Es ist extrem schwierig, in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Der Sprung zwischen der dritten und der zweiten Liga ist einfach, da machen wir uns nichts vor, extrem groß. Es gibt in der dritten Liga immer diese große Gruppe, die dann auch um den Aufstieg mitspielt, so gefühlt eine Zwischenliga zwischen der dritten und der zweiten. Zu gut für die dritte, aber die Lücke oder der Gap zur zweiten Liga ist dann doch irgendwie doch auch zu groß. Bin sehr gespannt, wie Ferndorf sich jetzt möglicherweise etabliert in der zweiten Liga oder ob sie da auch Probleme bekommen. Der Start ist vielversprechend, aber wir haben es bei vielen anderen Mannschaften ja immer wieder gesehen. Deswegen weiß allerdings, das ist ja das Tolle an Konstanz auch, an der Bodenständigkeit dort, an der Arbeit, die dort betrieben wird, an der ehrlichen Art, Handball zu spielen. Ich finde, die HSG ist ein total sympathischer Verein, muss ich wirklich sagen, mit der Schänzle-Hölle, wo wirklich nicht viele Mannschaften gerne spielen, obwohl Konstanz so schön ist, weil sie wissen, was da auf sie zukommt. Aber sie wissen selber, wo sie herkommen und welche Schritte sie machen und wie sie sich als Verein erstmal weiter professionalisieren. Und über allem steht natürlich der große Traum, irgendwann sich in der zweiten Liga zu etablieren. Obwohl es, und das wissen sie alle, extrem schwierig wird.
Das wird auch deswegen schwierig, weil wenn du Auswärtsspiele zu absolvieren hast, da musst du wirklich vom Arsch der Heide quer durch Deutschland, entschuldigt den Ausdruck, aber so ist es ja. Also es ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Ich bin selber auch schon mal da gewesen. Das ist echt fantastisch. Aber du hast ja ein paar Fahrten, die sind ein bisschen kürzer, aber da musst du halt vom Bodensee, musst du beispielsweise nach Dresden, du musst nach Lübeck, du musst nach NRW und das zehrt halt schon an den Kräften.
Aber die müssen halt auch alle hin.
Ja, aber nur einmal.
Das stimmt.
Ja, das ist der große Unterschied und es wird sehr, sehr schwer. Und jetzt Butter bei die Fische vom wer steigt auf, wer steigt ab.
Das ist jedes Mal wieder der Zeitpunkt, wo ich bereue, dass ich zugesagt habe. Aber die Vergangenheit, ich habe es nochmal ausgewertet, zeigt, wenn wir hier uns über die zweite Liga unterhalten, ein Verein hat immer gestimmt. Ein Verein hat immer gestimmt. Und vor der Saison, also jetzt nach dem vierten Spieltag, kann man ja mal sagen, oh, man kann ja schon mal einige Dinge abwarten. Aber ich bin ehrlich, vor der Saison habe ich gesagt, BHC und Dresden. Und da muss ich dementsprechend auch bleiben.
BHC und Dresden, alles klar. Das wäre natürlich auch mal ein Neuling in der Bundesliga mit dem HC Elbflorenz. Die haben noch nie in der ersten Liga gespielt. Wäre mal was komplett anderes. Warum also auch nicht? Und ich als gebürtiger Solinger würde mich übrigens nicht beschweren, wenn der BHC wieder aufsteigt. Aber du wolltest gerade ansetzen, ich habe das jetzt rausgeschnitten, damit die Leute das draußen nicht hören, denn du wolltest was sagen zu André Haber und dem HC Elbflorenz.
Ja, der hat sie in der letzten Saison einfach schon extrem weiterentwickelt. Ne? Der hat sie übernommen, als sie auf Rang 16 eingelaufen sind in der Saison davor und hat sie auf Rang 4 jetzt schon geführt. Und sie sind auch größtenteils zusammengeblieben, haben zwar Nils Kretschmer verloren, aber mit Timo Löser einen der Spieler der Liga aus Dessau verpflichtet. Die letzten Jahre immer der beste Feldtorschütze gewesen. Das ist eine unheimliche Verstärkung, glaube ich. Deswegen war mein Denken vor der Saison, ich traue ihnen zu, als gefestigtes Team diese Saison ein großes Wörtchen, um den Aufstieg mitzureden.
Ich sage BHC, weil ich glaube, dass der Kader einfach viel zu gut ist für diese Liga. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Kader gute Chancen hätten, in der ersten Liga den Klassenerhalt zu schaffen. Ich glaube, da müssen sie noch ein bisschen was tun. Aber für die zweite Liga ist dieser Kader, glaube ich, einfach im Vergleich zur Konkurrenz zu gut. Und dahinter ist es echt schwierig. Ich traue GWD Minden tatsächlich eine Menge zu, weil ich glaube, dass der Kader deutlich ausgewogener ist als in der Vergangenheit. Beim ASV Hamm-Westfalen weiß ich nicht, ob die aufgrund der finanziellen Situation überhaupt hoch wollen in die erste Liga, weil sie halt auch realistisch einschätzen können, dass es dann ganz, ganz schwer wird, dort zu bleiben. Aber ich sage BHC und ich halte viel von David Röhrig als Trainer in Lübeck. Ich sag mal BHC und Lübeck. Ich gehe mal einen ganz, ganz anderen Weg. Wer muss runter in Liga 3?
Das ist aber mal ein Hot-Take, mein lieber Mann.
Ja, warum nicht?
Warum nicht? Absolut. Sind auch zusammengeblieben. Finn Kretschmer fehlt natürlich als Kapitän, der jetzt die Mannschaft überraschend verlassen hat und seine Karriere beendet hat unter der Woche. Aber der Anfang sieht gut aus bei Lübeck. Also gefällt mir, was sie spielen, muss ich wirklich sagen. Runtergehen, ich hasse die Frage, weil ich es nicht weiß. Ich kann es mir jetzt einfach machen und sagen, Konstanz und ich weiß es wirklich nicht. Ich traue den Mannschaften tatsächlich allen, wie sie da sind, zu, die Klasse zu halten, behaupte aber, es wird einen großen treffen. Das ist das Einzige, wozu ich mich hinreißen lasse. Ein Aufsteiger bleibt drin.
Das glaube ich auch, weil der TuS Ferndorf, du hast es eben gesagt, die Fans im Rücken hat und eine geile Stimmung in dieser Halle. Ich bin tatsächlich noch nie da gewesen. Vielleicht sollte ich unbedingt da mal hinfahren. Ich sage Dessau. Ich glaube, dieser Abgang von Timo Löser auf Dauer wird denen richtig, richtig wehtun. Du hast gerade gesagt, er war auch einer der Haupttorschützen in den vergangenen Jahren und bei Großwallstadt oder beim TuS in Lübeck oder auch in Hagen oder in Nordhorn glaube ich, dass die aktuell komplett unter Wert spielen und dass sich da auch noch ein bisschen was tut, vielleicht sogar auch auf den Trainerpositionen. Da hört man schon, in Lübeck sind sie nicht ganz so zufrieden, wie das aktuell so läuft. Müssen wir mal ein bisschen beobachten. Aber ich sag, Konstanz und Dessau, auch wenn das natürlich immer hart ist, jetzt einen Absteiger rauszuhauen. Aber wir sind ja hier bei Kreisab und das ist eine Sendung der klaren Worte. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, bevor ich dich jetzt eiskalt rauswerfe?
Werf mich raus. Ich habe fertig.
Sehr gut, Vom. So wollte ich das hören. Alles klar. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Wir wissen alle, dass du extrem eingespannt bist mit den ganzen Formaten und auch mit deinen Aufgaben bei deinen als Moderator oder als Kommentator. Deswegen nochmal herzlichen Dank über diesen tollen Überblick über die zweite Liga. Wir machen eine kurze Pause und sind sofort zurück. Wir wechseln komplett das Thema im nächsten Teil unserer heutigen Ausgabe und sprechen über den Frauenhandball und zwar über zwei Themen konkret. Einmal über die aktuelle Bundesliga-Saison. Für eine Vorschau hat es aus zeitlichen Gründen bislang nicht gereicht, aber wir liefern einen Überblick über die aktuelle Lage und schauen auch ein wenig voraus. Und dann schauen wir außerdem auf die Nationalmannschaft. Da fand in der vergangenen Woche ein Lehrgang statt mit etlichen Perspektivspielerinnen. Von den Olympiateilnehmerinnen war nur eine mit dabei, Sarah Wachter von Borussia Dortmund. Aber da gehen wir gleich ins Detail und das tue ich mit dem Kollegen Christian Stein von Handball World. Schönen guten Morgen.
Hallo Sascha.
Ich habe es gerade gesagt, wir schauen zunächst mal auf die Handball-Bundesliga-Frauen und es ist so, die Hälfte der Liga, mittlerweile ja nur noch 12 Teams, hat 3 Spiele absolviert, exakt die andere Hälfte hat nur 2 Partien absolviert, deswegen ist es ein bisschen schwierig da ja schon eine Einordnung abzugeben beziehungsweise zu sagen, okay, die Mannschaft wird so eine Saison spielen, die ist in der Krise und so weiter und so fort. Wir versuchen es natürlich trotzdem, also es ist so eine halbe Vorschau, aber deutlich kürzer als die Vorschau eigentlich sein sollte. Aktueller Spitzenreiter ist Borussia Dortmund mit 5:1 Punkten. Die haben eben schon eine Partie mehr absolviert, beispielsweise als die HB Ludwigsburg, der amtierende Meister, und der VfL Oldenburg, die auf jeweils 4:0 Zähler kommen, und dahinter der Thüringer HC mit 4:2 Punkten. Dann gibt es ein relativ breites Mittelfeld und am Ende der Tabelle finden sich TuS Metzing mit 1:3 Punkten und Bayer Leverkusen mit 0:4 Zählern wieder. Lass uns zunächst mal sprechen, Christian, über die Mannschaften, die hinter Ludwigsburg, ich glaube, so kann man es sagen, ins Ziel kommen sollten. Welche Teams siehst du da? Denn ich denke, wir müssen nicht groß darüber diskutieren, dass am Ende der Hauptrunde, und das System hat sich ja verändert, die HB Ludwigsburg als erste Mannschaft ins Ziel kommen wird. Ich denke, dass die meisten Teams dahinter einfach zu inkonstant sind, um, ich sag mal, alle anderen zu schlagen und dann vielleicht noch Ludwigsburg zu ärgern. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Du kannst mir da gerne widersprechen, wenn du das anders siehst. Aber was glaubst du, welche Mannschaften sind dahinter? So diejenigen, die Ludwigsburg, sag mal, jagen können auf Platz 2, 3 und 4?
Ja, also meine beiden Hauptjäger, die sind auch schon vorne mit dabei, sind Borussia Dortmund und der Thüringer HC. Ich denke, da kann man durchaus schon die Vergleiche zur letzten Saison sehen. Bensheim, ich weiß nicht, warum sie so schlecht aus den Startlöchern gekommen sind. Mit 2:4 Punkten sollte sich eigentlich fangen und sollte da auch dann in die erweiterte Spitzengruppe kommen. Ja, du hast angesprochen, Playoff-Modus wird eh nochmal alles durchmischen. Also von daher ist es auch gar nicht so entscheidend, ob man jetzt Zweiter oder Siebter am Ende wird. Nur Achter sollte man vielleicht vermeiden.
Ja, das ist natürlich richtig, weil dann spielt man in der ersten Playoff-Runde gegen die HB Ludwigsburg. Also das ist zumindest unsere Prognose. Und ich glaube, niemand in Handball Deutschland, der sich intensiv mit dem Frauenhandball beschäftigt, der sieht das groß anders, weil das einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Sie haben nochmal ein paar Veränderungen vorgenommen, also mussten sie zwangsweise. Gabriela Moreski, die brasilianische Torhüterin, hat den Verein in Richtung CSM Bukarest verlassen, genauso wie die Holländerin Inga Smietz und ihre Landsfrau, die heißt Kelly Dulfer und spielt mittlerweile in Gjör. Also es sind natürlich drei absolute Stützen dieses Teams gewesen. Und Johanna Bunzen ist eine sehr gute neue Torhüterin, die Schwedin, jetzt bei der HB Ludwigsburg. Und sie haben dann Mareike Thurmeier verpflichtet und Jenny Karlsson kurzfristig und dann noch Viola Leuchter. Also da sind schon ein paar prominente Namen jetzt neu mit dabei, aber auch prominente und vor allem auch leistungsstarke Abgänge. Aber trotzdem sagen alle, die werden auf Platz 1 landen. Borussia Dortmund und der Thüringer HC. Dieses Duell gab es in dieser Saison übrigens schon bei den wenigen Partien, die bislang absolviert wurden. Da hat Borussia Dortmund zwar nur mit einem Treffer gewonnen, aber die Partie ja relativ unter Kontrolle gehabt. Das Ergebnis täuscht ein wenig über den Spielverlauf hinweg. Aber der BVB hat sich in den Heimspielen, die ich beide in der Halle sehen konnte, äußerst schwer getan. Einmal mit einem Unentschieden gegen den Buxtehuder SV und einmal mit einem sehr, sehr knappen Sieg gegen die HSG Blomberg-Lippe, den Sarah Wachter klar gemacht hat mit einer Parade kurz vor Ende der Begegnung. Also da merkt man schon, dass es noch ein wenig dauert. Da gibt es natürlich auch neue Spielerinnen beim BVB und ich glaube, einer der Star-Neuzugänge in dieser Spielzeit, in diesem Sommer in der Bundesliga der Frauen, ist Deborah Lasource. Die ist aus Paris zum BVB gewechselt, französische Weltmeisterin, und die saß auch jetzt nicht im WM Finale auf der Bank. Also die hat durchaus ihren Teil zu diesem WM-Titel im vergangenen Dezember beigetragen. Du hast den Thüringer HC noch genannt. Herbert Müller und sein Bruder Hilfried sind dort seit gefühlten Ewigkeiten die beiden Trainer. Sie haben 7 Meisterschaften mit dem THC gewinnen können. Ich habe aber den Eindruck, und du kennst beide ja auch schon lange und relativ gut, dass da so ein bisschen die Luft raus ist. Du kannst mir auch da gerne widersprechen, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, dass sie nicht mehr auf dem Niveau der vergangenen Jahre unterwegs sind. Wie siehst du das?
Das mag natürlich sein, also irgendwelche Abnutzungserscheinungen können immer kommen. Dafür bin ich viel zu weit weg aktuell aus dem Geschehen der Handball-Bundesliga Frauen. Was der THC immer schon hatte oder eine Stärke vom THC war, er hatte immer auf eine sehr starke erste 7 gesetzt und diese erste 7 hat praktisch ja nahezu durchgespielt. Also, und da könnte vielleicht einfach sein, dass der moderne Handball, der ja mit der nochmaligen schnelleren Mitte und so weiter, der noch schneller geworden ist, dass das halt einfach so nicht mehr aufgeht und du brauchst eigentlich mittlerweile mindestens 12 Spielerinnen, die auf einem entsprechenden Niveau sind. Ja, dann kannst du dir vielleicht mal eine Ersatzspielerin leisten, die ein bisschen abfällt, aber eigentlich brauchst du 12, 13 Feldspielerinnen, die auf einem starken Niveau sind, wo du beliebig wechseln kannst. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen die Achillesferse vom THC sein, auch bedingt durch die finanziellen Mittel, die halt im Vergleich zur Konkurrenz schon noch ein bisschen niedriger sind. Ja, und das ist so meine Sicht.
Ich finde das sehr interessant, was du gerade gesagt hast, weil dafür spricht ja auch eine Statistik, die aktuell sehr augenscheinlich ist. Denn Johanna Reichert, die Halblinke, die Österreicherin beim THC, hat jetzt bislang 8,3 Tore im Schnitt pro Spiel erzielt. Das bedeutet, sehr viel ist auf sie ausgerichtet. Sie führt die Torschützenliste logischerweise an und das könnte dazu führen, dass sie sich dann ja alles auf ihre Schultern legt, mehr oder weniger. Und wie ich hörte, ist sie auch relativ angeschlagen und schleppt sich aktuell so ein bisschen durch und möchte unbedingt die Heim-Europameisterschaft spielen, die ja Ende des Jahres in der Schweiz, Ungarn und eben in Österreich stattfindet. Also da muss Herbert Müller auf jeden Fall aufpassen, dass die nicht irgendwie dann langfristig verletzt ist. Das hatten sie ja beim THC zum Beispiel mit Annika Lott und das ist nicht das einzige Beispiel in den vergangenen Jahren. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter in der Tabelle, beziehungsweise in der Tabelle, die wir voraussagen. Ich würde mal behaupten, du hältst relativ viel vom VfL Oldenburg und wahrscheinlich auch von der HSG Blomberg-Lippe und der HSG Bensheim-Auerbach. Die beiden letzten sind jeweils mit 2-4 Punkten in die Saison gestartet, Oldenburg mit 4-0. Und was mir bei Oldenburg sehr, sehr gut gefällt, ist das Drumherum. Die waren jetzt in der Lage, die große Arena in Oldenburg für ihr erstes Heimspiel voll zu machen. Da waren nicht 1.000 Zuschauer oder 2.000, sondern da waren, glaube ich, um die 5.000 Zuschauer. Da weißt du vielleicht mehr, aber das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Da machen die eine sehr, sehr gute Arbeit und die haben auch einen sehr soliden Kader. Und sie haben jetzt, wie gesagt, auswärts in Bensheim gewonnen.
Ja, also die Arbeit, die in Oldenburg im Umfeld gemacht wird, die ist schon wirklich herausragend. Ich habe mal gerade nachgeguckt, es sind über 5.000 Zuschauer gewesen beim Spiel gegen Neckarsulm. Also jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, da kommt die allerbeste Mannschaft der Liga plötzlich hin. Das haben sie sehr gut gemacht in Oldenburg. Auch die Arbeit, also seit Jahren ist da eigentlich, erst war da Leszek Krowicki über viele Jahre, jetzt ist Nils Bötel eigentlich auch schon ein dauerhafter Trainer. Andi Lampe als Geschäftsführer, der dann sehr unaufgeregten Job macht. Und also man kann wirklich nur vor der Arbeit, die in Oldenburg geleistet wird, in Hut ziehen. Und auch wenn man sich, wenn wir das später mal machen, irgendwie anschaut, welche Spielerinnen denn alle schon mal in Oldenburg gespielt haben, die dann erst im Nachgang ja auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft haben, das ist schon wirklich herausragend, was der VfL da insgesamt auch für den deutschen Handball tut.
Du hast jetzt gerade nicht so viel gesagt, beziehungsweise besser gesagt gar nicht zu Blomberg und Bensheim. Aber bei Bensheim sieht man auch, wenn wir gleich dann auch auf diesen Perspektivkader schauen, der in der vergangenen Woche diesen Lehrgang absolviert hat, dass ja da einige Spielerinnen mit dabei sind. Ich glaube, dass die noch kommen werden.
Ja, also ich glaube auch, vielleicht in der letzten Saison konnte man sich immer so ein bisschen in die Underdog-Rolle irgendwie so reinreden. Das funktioniert als Vizemeister einfach nicht. Und ich glaube, das muss dann Heike Ahlgrim einfach schaffen, dass das bei ihrer Mannschaft ankommt. Sie hat erfahrene Spielerinnen wie eine Kim Neitzina-Vitius auf der Mitte. Sie hat talentierte Zugänge bekommen, wie eine Nina Engel, die jetzt von Neckarsulm gekommen ist. Aber ansonsten ist der Kader ja recht eingespielt. Und deswegen glaube ich, auch wenn da jetzt die ein oder andere überraschende Niederlage schon dabei war, für die Playoffs wird das kein Problem sein und dann wird Bensheim auch da sein.
Davon gehe ich auch schwer aus und sobald sie ja dann die Playoffs spielen, sollten sie auch nicht mehr in der European League mit dabei sein. Ich traue ihnen da nicht zu, ins Final Four einzuziehen und das sage ich mit allem Respekt für das, was sie bislang da in den letzten Jahren so auf die Beine gestellt haben. Und bei Blomberg ist es natürlich so, sie haben mit Nele Franz eine Spielerin verloren, die zwar häufiger verletzt war, auch leider schwer verletzt war, aber die dann trotzdem, wenn sie fit war, eine wichtige Spielerin für dieses Team gewesen ist. Marie Michalczyk fällt noch längerfristig aus und dann hatte man zuletzt den Fall, dass Letizia Quist ein Spiel nicht absolvieren konnte. Gegen Dortmund kam sie dann von der Bank und hat das Spiel komplett verändert, also zum Positiven für ihr Team. Und da sieht man, wie wichtig sie ist. Dann haben sie natürlich auch noch eine Mannschaft, die ja sehr ausgeglichen besetzt ist, wie ich finde. Also Steffen Bürgner kann ein bisschen durchwechseln. Trotzdem fehlt mir da immer irgendwie ein klein wenig was. Nike Kühne, da sprechen wir gleich noch drüber, ist eine fantastische junge Spielerin und dementsprechend ja eine Mannschaft, die oft hinter den Erwartungen zurückbleibt. bleibt, finde ich zumindest, aber trotzdem werden sie definitiv die Playoffs erreichen. Wir haben also jetzt 6 Mannschaften, Christian, bei denen wir davon ausgehen, dass sie in die Playoffs kommen werden, beziehungsweise da sind wir uns sehr, sehr sicher. Wer sind denn deine beiden Top-Kandidaten für die Plätze 7 und 8?
Naja, also eigentlich muss Metzingen da oben auch noch rein, ja. Und dann wird es wirklich um den Platz 8 ein bisschen spannend. Da tue ich mich schwer, irgendwie auch, weil noch so wenig Spiele gespielt sind, Göppingen einzuschätzen. Ich tue mich schwer mit Zwickau, die auch einen relativ großen Umbruch haben. Und ja, wenn Nickersulm mal ins Rollen kommt, und offensichtlich tun sie das früher als letzte Saison, glaube ich schon, könnten die eine gewisse Rolle da spielen. Deswegen mit Platz 8 tue ich mich wirklich noch schwer. Buxtehude hat jetzt 2 Verletzungen im Rückraum gehabt. Da muss man mal abwarten, wie schwer die ausfallen. Aber wenn Dölle und Kretschmann beide längerfristig ausfallen sollten, dann sehe ich da eigentlich schwarz für die Playoffs.
Das glaube ich auch. Und das Interessante ist, du hast jetzt einen einzigen Verein nicht genannt. Das ist Bayer Leverkusen. Das ist auch der einzige Verein, der bislang noch keinen Punkt geholt hat in dieser Saison. Und alle, mit denen man spricht, sagen, es ist eigentlich wie mit Bad Wildung in der Vorsaison, da waren sich auch alle einig, dass sie den Gang in die Zweitklassigkeit werden antreten müssen. Nun ist es so, ich habe es ja gesagt und du hast es auch erwähnt, wir haben ein neues Spielsystem. Die ersten 8 erreichen die Playoffs. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 spielen Playdowns. Bedeutet der 9. gegen den 12., der 10. gegen den 11. Die Verlierer spielen dann jeweils nochmal gegeneinander und dann steigt der Verlierer in die zweite Liga ab. Und jetzt kann man natürlich dann sagen, okay, ein Verein wie Bayer Leverkusen, der hat nicht mehr im Ansatz so viel Geld wie in der Vergangenheit. Der verpflichtet dann nochmal 2 gute Spielerinnen so kurz vor der Wechselfrist oder der Sperrfrist für die Wechsel dann Mitte Februar und dann hat man für die Playoffs eine ordentliche Truppe zusammen, beziehungsweise für die Playdowns dann im Fall von Bayer Leverkusen und dann bleibt man irgendwie in der Liga. Das finde ich tatsächlich nicht gut, wenn man das so machen kann. Da bin ich der Meinung, sollte man sich bei der HBF was überlegen, dass diese Spielerinnen dann vielleicht noch die reguläre Runde mitspielen können, aber in den Playoffs oder Playdowns nicht mehr mitspielen können. Beziehungsweise Playoffs, da würde ich sagen, ist noch okay, aber bei den Playdowns auf gar keinen Fall. Wie stehst du zu dieser Thematik und ist für dich Bayer Leverkusen, und du kennst diesen Verein ja sehr, sehr gut, der Abstiegskandidat Nummer 1?
Also ich gehe erstmal auf deine zweite Antwort ein. Wenn man sieht, dass die komplette Rückraumreihe ja mit nicht nur Leuchter und Thomeyer, sondern auch Mariana Lopez gegangen ist und auch die Torhüterin Miranda Nasser ist gegangen und dann hast du eigentlich nur einen externen Neuzugang und den Rest packst du aus der eigenen Jugend hoch. Das ist schon sehr schwer zu glauben. Also da ist Leverkusen mit Sicherheit der große Abstiegskandidat. Das muss man einfach so sehen. Ich bin gespannt, was Michael Biegler aus der Mannschaft rausholen kann. Das hat er letzte Saison, denke ich mal, gezeigt, dass er da für viele Überraschungen gesorgt hat. Und jetzt muss er das halt mit einer Mannschaft machen, die wirklich über sehr wenig Erfahrung verfügt. Also wenn wir uns den Kader anschauen, dann hast du vielleicht dann noch am Kreis eine Annika Ingenpass, die da Verantwortung übernehmen kann. Und dann wird es aber auch schon schwierig. Jennifer Sousa ist von links außen jetzt in den Rückraum gewechselt. Aber ansonsten ist das schon sehr dünn vom Kader, den Bayer da hat. Ja, zur Möglichkeit, Spielerinnen irgendwie kurz vor Serienende nachzuholen. Letztendlich kann da jeder seine Meinung haben. Mir gefällt das auch nicht sonderlich, aber die Regeln sind ja nun mal so, wie sie sind im Handball. Wir haben nicht wie im Fußball 2 Wechselfenster, sondern wir haben nur ein großes Wechselfenster. Und ob der THW Kiel jetzt bei den Männern mal im Dezember für einen Monat einen Spieler verpflichtet, das ist genauso als sportlicher Eingriff in den Wettbewerb zu bewerten, als wenn ich eine Spielerin irgendwie vielleicht nur für die Playoffs hole. Ich kann mich erinnern, als es damals noch die Relegation in der zweiten Liga Frauen gab, hat mal der TV Mainzler mit Tanja Janschka war eine Champions-League-Siegerin für die zweite Liga reaktiviert. Ich kann mich erinnern, glaube ich, dass irgendwie selbst Stefan Kretschmer mal für Leipzig noch irgendwie Aufstiegsspiele bestritten hat, beziehungsweise kurzfristig Joël Abbati noch mal nachgeholt hatte. Irgendwie solche Fälle. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen, dass das jetzt irgendwie eine Neuigkeit geht. Man will das im Handball so und dann ist das halt so und das werden wir dann sehen. Ich kann aus leidvoller Erfahrung als jemand, der bei TuS in Essen groß geworden ist, sagen, die Playoffs 1990 hat Essen verloren, weil sich beide Torhüter und Jochen Fratz damals verletzt hatte. Dann fliegt man halt gegen den 8. Lemgo auch raus.
Oh, das waren noch Zeiten, Christian. Das waren noch Zeiten. Da wäre ich gerne in der Halle gewesen. Absolut legendäre Spiele müssen das gewesen sein. Aber das ist die Vergangenheit und wir blicken natürlich auf die Gegenwart. Es ist interessant, dass du dieses Beispiel nennst, dass eventuell mal der THW Kiel im Dezember einen Spieler verpflichtet für einen Monat. Das machen sie dann in der Regel aber auch aus Verletzungsgründen und auch nur temporär. Und wenn dann der Stammspieler zurück ist, dann spielt in der Regel auch nicht mehr derjenige, der nachverpflichtet wurde. Da hatten wir jetzt in der Vergangenheit auch einige Akteure, bei denen das der Fall gewesen ist. Ich verstehe, was du mit diesem Vergleich aufzeigen möchtest. Ich glaube, dass er ein klein wenig hinkt, denn darauf zu spekulieren, dass man ein paar Monate Geld spart, man sich eh nicht für die Playoffs qualifiziert, dann ein, zwei Spielerinnen nachverpflichtet, mit denen man die Playdowns gewinnt, beziehungsweise nicht absteigt, das halte ich doch schon für ein höchst fragwürdiges Mittel. Und ich finde, da sollte sich die HBF auf jeden Fall Gedanken machen, wie man das dann für die kommende Saison regelt, dass man vielleicht dann einfach eiskalt ist und sagt, pass mal auf, wir als HBF sagen, ja, ihr könnt gerne bis zum 15. Februar eine Spielerin verpflichten, das ist überhaupt gar kein Thema, aber die kann dann eben nur in der Hauptrunde noch eingesetzt werden. Also da würde ich mir tatsächlich massiv Gedanken drüber machen. Deutscher Meister wird die HB Ludwigsburg?
Wenn sich nicht beide Torhüterinnen verletzen, dann ja.
Wer wird denn Vizemeister? Weil das ist auch relativ interessant. Und wer wird vielleicht auch dann deiner Meinung nach Zweiter in der Hauptrunde? Denn das hat eine Bedeutung auch für mögliche Upgrade-Anfragen in Richtung Champions League oder beispielsweise auch für die Frage, wer ist bereits für die Gruppenphase der European League gesetzt?
Ich glaube schon, dass sich Dortmund da den Platz 2 im Normalfall holen muss.
Ah, holen muss, okay. Und dann würde ich gerne noch von dir wissen, auch wenn du sozusagen eine Ex-Elfe bist, denkst du, Bayer Leverkusen wird tatsächlich absteigen?
Ich gehe davon aus. Also bei Bayer ist alles sehr, sehr solide finanziert. Deswegen kann ich mir das auch nicht unbedingt vorstellen, dass die der Verein sind, die dieses System so auf die Spitze treiben werden und irgendwie kurzfristig 2, 3 starke Spielerinnen aus Rumänien nochmal unter Vertrag nehmen. Da sehe ich, glaube ich, eher andere Vereine, auch mit Blick auf die Playoffs vielleicht, in der Möglichkeit, so zu agieren. Aber da fehlt mir einfach die Fantasie aktuell für, wie man da in den Playoffs da sein will. In den Playoffs braucht man eine Pokalmentalität. Und deswegen setze ich in den Playoffs auch ganz stark auf Oldenburg, weil das ist eine Pokalmannschaft.
Tatsächlich ist das eine Mannschaft, die dann auch nochmal von der vollen Halle profitieren kann, weil da bin ich mir relativ sicher, werden sie nochmal alles versuchen. Es gibt auch kein sogenanntes Reseeding in den Playoffs. Also wenn man als Achter beispielsweise den ersten schlägt, übernimmt man aus Planbarkeitsgründen deren Heimrecht und gewinnt das dann bis zum Ende der Playoffs. Also das wird sehr, sehr interessant. Ich freue mich drauf. Es gibt Vor- und Nachteile dieses Systems. Der Vorteil ist, dass man gerade in der Hauptrunde vielleicht mal der ein oder anderen jüngeren Spielerin eine Spielminute mehr geben kann und das kann sich dann hinten raus durchaus auszahlen, wenn man eine Alternative mehr hat, die dann auch über entsprechendes Selbstvertrauen verfügt. Den Nachteil hast du genannt, Christian, wenn es dann Verletzungen gibt von wichtigen Schlüsselspielerinnen, dann kann das die ganze Saison und auch das finale Ergebnis massiv beeinflussen. In der zweiten Liga übrigens, das wollte ich nicht unerwähnt lassen, ist es aktuell ein sehr, sehr offenes Rennen nach 3 Spieltagen. Also alle Teams haben hier 3 Partien absolviert und ein Aufsteiger, der sorgt für Furore, der Bergische HC, der sehr ambitioniert ist, in sehr naher Zukunft auch den Aufstieg in die erste Liga zu realisieren, ist mit 6:0 Zählern in die Spielzeit gestartet. Also das ist interessant. Es gibt ja tatsächlich 2 Solinger Mannschaften in der zweiten Liga. Absteiger aus der ersten Liga war ja auch der HSV Grefrath und die haben eine der ersten 3 Partien gewonnen. Wird eine interessante Zweitligasaison, so viel ist auf jeden Fall klar. Wir wechseln jetzt das Thema und schauen auf den Lehrgang der Nationalmannschaft und es war ein Lehrgang, der dafür sorgen sollte, die Perspektivspielerin mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Da sind einige Spielerinnen mit dabei, die auch schon Turniere gespielt haben. Sarah Wachter war sogar mit dabei bei Olympia. Marie Weiß von den Tussis aus Metzingen war die andere Torhüterin. Dann haben wir mit Alexia Hauf aus Blomberg eine Linksaußen, die schon bei der EM 2022 im Kader stand, damals für die kurzfristig verletzte Antje Döll. Toni Reinemann aus Oldenburg hat schon die WM 2023 mitgespielt. Letizia Quist ist eine Akteurin, die immer mal wieder mit dabei gewesen ist, aber noch nie bei einem Turnier. Und Mareike Thomeyer war auch mit dabei bei der WM 2023 in Herning. Wir haben uns aber geeinigt auf 3 Namen, über die wir sprechen wollen, von denen wir glauben, dass sie vielleicht schon bei der Europameisterschaft im Herbst beziehungsweise im Spätherbst, besser gesagt, Ende November, dann bis ja Anfang, Mitte Dezember im Kader von Markus Gaugel stehen könnten. Das sind Ida Petzold von den Tussis aus Metzing, Kreisläuferin. Nike Kühne, Rückraum links von der HSG Blomberg-Lippe und Dana Bleckmann von Borussia Dortmund. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen zu Ida Petzold, natürlich zu Beginn mal. Das ist eine junge Kreisläuferin, die ein Problem hat, weil sie ist sehr, sehr talentiert, sonst wäre sie natürlich jetzt nicht in diesem Aufgebot mit dabei gewesen. Ich weiß, dass man beim DHB sehr, sehr viel von ihr hält, aber sie hat das Problem, dass sie im Verein die Nummer 2 ist hinter Julia Behnke.
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Problem. Die Spielanteile, die wird sie sich diese Saison erarbeiten müssen. Bisher ist das noch einigermaßen überschaubar gewesen. Ein Saisontor hat sie noch nicht gemacht. Ein Assist in der offiziellen Statistik nach 2 Partien. Von daher bin ich mal gespannt. Jahrgang 2005 mit 1,80 für eine Kreisläuferin auch sehr groß gewachsen. Im Frauenhandball schon. Das kann natürlich gerade mit Blick auf Innenblock und auf eventuelle hohe Anspiele ein gewisser Vorteil sein. Es kann auch gerade, wenn man sich überlegt, man will mit 7. Feldspieler agieren, mit 2 Kreisläuferinnen, dann wissen Behnke und Petzold einfach auch, wie sie sich zueinander bewegen müssen, stehen sich da nicht auf den Füßen. Das kann so alles in die Überlegung mit einfließen. Das würde dann allerdings auch für jemanden wie eine, ja, vielleicht mal wie eine Nele Franz nochmal sprechen im Rückraum, die dann einfach auch weiß, wie sie mit denen zusammenspielen kann. Aber die ist ja auch aktuell noch kein Thema für die Nationalmannschaft wieder. Ja, von daher bin ich gespannt. Talent hat sie auf jeden Fall. Ich glaube, sie ist sogar bei der U20-WM. Ich weiß gar nicht, ob sie im All-Star-Team war, aber hat zumindest mal den ein oder anderen Player of the Match Award erhalten, was ja auch schon mal zeigt, dass sie da zumindest in ihrer Alterskategorie eine der besten Spielerinnen ist.
Die Größe hast du angesprochen, mit 1,80 Meter bedeutet, sie kann im Innenblock decken. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, von der Größe her zumindest, weil Lisa Antl beispielsweise von Borussia Dortmund, die wird nicht im Innenblock eingesetzt, sonst wäre sie, glaube ich, auch in der Nationalmannschaft schon ein bisschen höher gerankt, so drücke ich das jetzt mal aus. Aber das ist vielleicht dann das Problem, dass sie nur auf der Halbposition decken kann, beziehungsweise nur da eingesetzt wird. Also ist ja auch eine Frage von Erfahrung, aber da fehlt es ihr eventuell ein bisschen an Größe. In Prozent, das machen wir jetzt bei allen 3 Spielerinnen so, über die wir genauer sprechen, in Prozent, wie groß sind die Chancen von Ida Petzold bei der EM bereits im Kader zu stehen?
Ja, ich würde sagen, ich sehe sie aktuell eher als Nummer 19 im 18er Kader. Aber da kann man schnell dann reinrutschen mal.
Okay, also als Nummer 19 im 18er Kader, das ist ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Man muss sich ja dann auch überlegen, nimmt man eine dritte Kreisläuferin mit in den Kader? Das war bei den vergangenen Turnieren auch so. Und selbst beim schmaleren Kader für Olympia hat sich Markus Gaugisch dazu entschlossen, 3 Kreisläuferinnen mitzunehmen. Ich kann mir übrigens gut vorstellen, dass es da auch Veränderungen gibt, was den A-Kader angeht. Also dementsprechend gucken wir mal und werden dann auch sehen, wenn im Oktober die Golden League in Norwegen ansteht, mit Partien gegen den Gastgeber, die Niederlande und Dänemark. Ende Oktober wird das der Fall sein, wer dann nominiert werden wird. Nike Kühne ist die 2. Spielerin, über die wir ein bisschen ausführlicher sprechen. Sie spielt, das habe ich vorhin ja schon gesagt, bei der HSG Blomberg-Lippe auf der halblinken Position. Jetzt hat sie zuletzt in Dortmund ein Spiel gemacht, das eher nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt hat. Ein Treffer war es am Ende und 2 in der Crunch-Time liegen gelassen, die komplett frei waren am Kreis. Das kennt man von ihr so nicht. Sie ist natürlich noch eine sehr, sehr junge Spielerin und unglaublich talentiert. Seit 2-3 Jahren spricht man eigentlich schon über sie und die Möglichkeiten, die sie hat. Sie kann auch im Innenblock denken. Ich glaube, sie muss körperlich noch ein bisschen zulegen. Wie siehst du ihre Chancen, da reinzurutschen?
Ja, also ich glaube, Nike bringt an sich alles mit, was es braucht, um in der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein. Sie hat herausragende Jugendturniere eigentlich gespielt. Sie hat die A-Jugend-Bundesliga in ihrem Fenster praktisch geprägt und sie ist ja wirklich eine Spielerin, die auch schon vom Kopf, glaube ich, einfach sehr, sehr weit ist. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass man ihr die Chance gibt, vor allem, weil ich im Rückraum durchaus auch die ein oder andere Spielerin sehe, die gar nicht so die Qualitäten hat, die man eher auch aus dem letzten WM-Kader vielleicht ein bisschen rausrotieren könnte. Von daher denke ich schon, dass Nike Kühne da zur EM mitreisen sollte, auch mit Blick auf die Perspektive Los Angeles 2028 und die Heim-WM.
Die Heim-WM ja im kommenden Jahr, dann in Stuttgart und in Dortmund. Dana Bleckmann ist die dritte Spielerin, über die ich mit dir ein wenig plaudern möchte. Die habe ich natürlich hier in Dortmund in den vergangenen Jahren sehr oft spielen sehen. Sie hatte leider schon 2 Kreuzbandrisse. Sie hat aber Erfahrung in der Champions League und noch mehr Erfahrung in der European League. Da hat sie mit dem BVB die Bronzemedaille 2023 gewonnen und hat eine ganz, ganz wichtige Rolle über die gesamte Saison gespielt. Und man merkt natürlich jetzt zu Beginn, dass sie noch ein bisschen brauchen wird, um komplett ihre alte Stärke zurückzugewinnen und auch in den Rhythmus zu kommen. Aber Dana Bleckmann kann definitiv im Innenblock decken. Sie kann sich auch selber Würfe kreieren. Sie kann gut mit dem Kreis spielen. Sie hat eine gute Übersicht. Ich halte relativ viel von ihr. Ich glaube, dass sie insgesamt ein bisschen weiter ist als Nike Kühne. Ich weiß nicht, ob sie ein höheres Potenzial hat, aber ich glaube, dass sie aktuell weiter ist. Und ich denke, dass sie durchaus der Nationalmannschaft weiterhelfen kann. Du würdest eher mit Nike Kühne gehen, auch mit der Perspektive LA, habe ich gerade eben rausgehört. Wie siehst du Dana Bleckmann?
Dana Bleckmann sehe ich auch sehr positiv. Und das nicht nur, weil sie dann die erste Nationalspielerin wäre, die schon mal für Handball World tätig war, sondern einfach, weil ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, aber sie war doch auch bei den U17-Europameisterinnen in dem Jahrgang, oder?
Ich meine, das wäre so gewesen.
Genau. So, und von daher habe ich Dana Bleckmann schon seit Jahren auf meinem Schirm und sie hat mich die letzten 1-2 Jahre bei Borussia Dortmund wirklich überzeugt. Und beim BVB reden wir ja nicht über irgendwie ein Team, das so gerade gegen den Abstieg kämpft, sondern da reden wir von einer europäischen Spitzenmannschaft, wo sie auch viel Verantwortung schon übernommen hat. Und wenn sie gesund ist, ist sie mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Spielerin, die man im Rückraum jederzeit nominieren kann.
Es war die U17-Europameisterschaft 2017, die deutsche Mannschaft damals gewonnen hat. Und da war sie übrigens nicht die einzige Dortmunderin, die damals mit dabei gewesen ist. Das gilt nämlich auch für Lena Hausherr. Die war damals die Linksaußen, ist sie immer noch. Also die Position hat sie nicht gewechselt. Und da können wir auf jeden Fall sicher sein. Denn Johanna Stockschleder, die beendet erstmal temporär definitiv ihre Karriere und geht den Schritt in die Arbeitswelt. Bedeutet, da entsteht eine Lücke und Alexia Hauf oder Lena Hausherr werden dann die Linksaußen sein, die Markus Gaugisch mitnimmt zum nächsten Turnier. Also da ist auf jeden Fall die Möglichkeit, dass da eine neue Spielerin sich ein bisschen reinspielt. Alexia Hauf hat, wie gesagt, schon ein Turnier mitgemacht, Lena Hausherr noch nicht. Zumindest im Juniorenbereich hat sie das getan. Bei Dana Bleckmann ist es übrigens so, dass sie auch mit dem BVB, auch gemeinsam mit Lena Hausherr im Jugendbereich, erfolgreich war und deutsche Meisterschaften gewonnen hat. Also von daher, sie hat auf jeden Fall auch die Siegermentalität, die es braucht. Und ich glaube, das wäre wichtig für diese deutsche Mannschaft. Ja, Christian, ich glaube, wir sind durch. Wir haben jetzt grob eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Das war sehr, sehr interessant und sehr ergiebig. Aber ihr wisst das ja, es steht noch ein bisschen was aus in dieser Folge. Das ist das Interview der Woche und das hört ihr nach der nächsten kurzen Pause. Abschließend, wie gehabt, Interview der Wochezeit hier bei Kreisab und ihr kennt das. Es gibt wie immer erstmal den Hinweis auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr dieses Format unterstützen wollt. Und ich möchte mich bedanken. Es sind ein paar Unterstützer in den vergangenen Wochen dazugekommen. Das finde ich super. Und es gibt auch die Möglichkeit mittlerweile über PayPal Kreisab zu unterstützen. Ich werde jetzt in der Instagram Story regelmäßig dafür Werbung machen. Dann seht ihr das auch. Auch da haben sich schon welche gefunden, die denken, ach, das ist ein cooles Format, das ist super, da möchte ich auf jeden Fall helfen, das zu unterstützen und zu supporten und dementsprechend, ja, nochmal der Hinweis, vorbeischauen, patreon.com/kreisab oder auch auf kreisab.de und wenn ihr dann in die einzelnen Artikel zu den Sendungen geht, dann findet ihr auch da den Link zu PayPal. Und jetzt komme ich zu meinem Gast, den ich als talentierten Spieler wahrgenommen habe im Rückraum beim VfR Gummersbach in der zweiten Mannschaft, damals unter dem Trainer Mike Thiele, den ihr ja auch kennt, der hier regelmäßig als VfR Gummersbach-Experte zu Gast ist, zuletzt in der Saison Vorschau. Und dann habe ich mir gedacht, es könnte ein ganz guter Spieler werden. Vielleicht nicht ein absoluter Topspieler, ich bin gespannt, wie er das selber betrachtet, aber auf jeden Fall einer, der langfristig in der Bundesliga spielen kann. Er ist Mitte 20, aber mittlerweile spielt er gar keinen Handball mehr, denn er hat sich schwer verletzt. Aber er ist weiterhin beim VfR Gummersbach unterwegs. In welcher Funktion und wie das genau gekommen ist, das erzählt uns Luis Vielgratner jetzt höchstpersönlich. Hallo Luis, ich grüße dich.
Ja, hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Erstmal freue ich mich, dass du die Einladung angenommen hast, denn ich glaube, das ist in Teilen ja auch nicht immer so ein leichtes Thema, aber ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet. Was hast du dir denn eigentlich damals als junger Spieler ausgemalt? Hast du gedacht, ja, ich kann ein Top-Bundesligaspieler werden? Wusstest du, es reicht vielleicht im Mittelfeld regelmäßig bei einer Mannschaft einen Vertrag zu bekommen? Was war so deine realistische Einschätzung für dich selbst, als du dann irgendwann mal 18, 19, 20 Jahre alt warst?
Tatsächlich bin ich damals ja auch mit großen Ambitionen, aber auch großen Träumen nach Gummersbach gekommen. Hintergrund dessen ist ja, dass ich eigentlich aus dem süddeutschen Raum komme, meine Jugendzeit bei der HBW Baden-Waldstätten verbracht habe, also auch ein Verein, den man kennt, gerade in der zweiten Bundesliga verkehrt und damals, wie gesagt, der einzige, ja, auch Nationalspieler gewesen, Jugendnationalspieler in Baden, habe die Perspektive gesucht, bei einem großen Club ja erfolgreich Handball zu spielen und hatte dann nicht nur mit dem VfL Gummersbach, aber auch natürlich ein, zwei andere spannende Angebote mit 18, 19 damals den ersten Schritt in den Profibereich oder Herrenbereich. Profibereich ist dann das Privileg natürlich, was noch dazu kam, zu wagen. Und ich bin schon sehr überzeugt gewesen davon, den Weg schnellstmöglich auch in die Bundesligamannschaft finden zu können, in die erste Mannschaft des VfL Gummersbach, der dann sich ja auch, ich sag mal, schneller realisiert hat, als ich auch damit gerechnet habe, trotz der ersten Knieverletzung dann. Und dann waren es ja auch viele Ups und Downs sozusagen in diesen vier sehr intensiven Jahren beim VfL Gummersbach.
2017 bist du nach Gummersbach gekommen, damals, du hast es gerade gesagt, vom HBW Balingen-Waldstätten, weil du eben aus dem süddeutschen Raum kommst, und ich kann mich auch noch gut an diese Zeit erinnern, und du hast auch vor allem durch ja sehr viel Wurfkraft im Offensivbereich glänzen können, du konntest aber auch im Innenblock decken, weil du ja mit 1,88 dann auch für die dritte Liga, ich sag mal, groß genug bist, aber eher auf der Halbposition eigentlich zu Hause gewesen bist, aber sag mal auch variabel einsetzbar, das ist ja auch immer nochmal ein Vorteil, und du hast es gerade gesagt, es ging dann auch relativ schnell in die Bundesligamannschaft, und ich finde, da hast du auch immer gute Ansätze gezeigt, aber du hast es gerade ja auch selber schon erwähnt, dann gab es die erste Knieverletzung. Was war das exakt für eine Verletzung und welche Erinnerungen hast du an den Moment?
Ja, ich kann mich noch erinnern, dann, dass wir tatsächlich, wie sonst eigentlich unüblich, relativ viele Trainingsgäste waren. Ich habe mich im Training damals verletzt gehabt. Wir hatten vor dem Training noch eine Challenge gedreht, eine Wurf-Challenge für die Handball-Bundesliga, die dort war, damals mit Ivan Martinovic noch zusammen, so eine Art, ja, Challenge-Lattenwerfen, sage ich jetzt mal. Dann hat das Mannschaftstraining begonnen. Wir hatten, wie gesagt, noch ausnahmsweise mal ein paar Gäste mit auf der Tribüne. Und dann, ja, tatsächlich nach dem Warm-up, das ist noch das, was so ein bisschen hängen geblieben ist, weil es ja irgendwo auch ein traumatisches Ereignis war, was man da irgendwie dann als Mensch auch froh ist, dass man das auch so gut es geht vergessen kann. Mich erinnern, wie gesagt, noch die Aktion selbst, 1-gegen-1, wo man dann den Kontakt, den man sich erhofft hat, vom Gegenspieler nicht bekommen hat. Das war dann eine, ja, in Anführungsstrichen untypische Bewegung, die ja dann dazu geführt, dass ich einfach im Landeanflug, sozusagen Landeprozess, so kann man sagen, bei der Landung mit dem Knie weggeknickt bin, schlussendlich, long story short, die Kniescheibe luxiert habe, doppelt oder erneut luxiert habe, sozusagen wie 2017 mit einer höheren, aber Tragweite dessen, dass ich mir in der Aktion auch noch einen Knorpelschaden, dann, wie sich herausgestellt hat, vierten Grades zugezogen habe, hinter der Kniescheibe, also Retropatellar, ich versuche es nicht so medizinisch zu halten, damit auch jeder der Zuhörer auch versteht. Und das war dann so die Aktion. Ich bin dann natürlich zusammengesunken, schmerzverzerrt, war sehr, sehr schmerzhaft, hatte zum Glück die Kniescheibe wieder reluxieren können, selbstständig oder eigenständig auf dem Spielfeld noch, und bin dann, wie gesagt, Richtung Physiobank direkt getragen worden. Und ja, dann ist sozusagen das große Unheil hereingebrochen.
Das tut schon weh, wenn man zuhört, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn du von der Aktion sprichst, man kann sich das, glaube ich, bildlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Und ich bin ja auch in der leeren Schwalbe Arena in Gummersbach gewesen und habe da direkt so ein richtiges Bild vor Augen, wie das dann damals passiert ist. Also das hört sich überhaupt nicht gut an. Du hast auch gesagt, du hattest große Schmerzen. Das ist ja auch mehr als verständlich bei so einer Verletzung. Aber wie schnell bist du dir eigentlich bewusst geworden, dass das was ganz Schlimmes ist, was da gerade passiert ist?
Leider aus Erfahrung gesprochen. Ich würde behaupten, nicht nur ich, sondern generell als Profisportler hat man schon ein sehr, sehr gutes Körpergefühl für nicht nur Verletzungen, sondern auch über, ja, das Befinden eines selbst, sei es Krankheit oder ähnliche Dinge. Und ja, in der Aktion war mir sehr, sehr schnell klar, dass da große Strukturen verletzt worden sind und man als Handballspieler sehr gelobt wird für die, ich sage jetzt mal, Schmerztoleranz, die mit Sicherheit bei mir auch sehr ausgeprägt ist aufgrund der Jahre und der Verletzung. Aber in dem Moment wusste ich, ja, da ist eine große Struktur Spur kaputt gegangen. Ich hatte dann, kann mich noch dunkel erinnern, an viele aufmunternde Worte, die natürlich aber auch, ja, wo ich auch wusste, das wird jetzt versucht, um natürlich mir irgendwo die Positivität wieder zurückzugewinnen. Aber in, ich sag mal, in diesen Minuten kurz danach ist erstmal Hoffnungslosigkeit da. Und das war, ja, so ehrlich will ich auch sein, ein sehr unschöner Moment in meinem Leben.
Du hast von einem Knorpelschaden vierten Grades gesprochen. Ich meine, wie viele Grade gibt es denn da? Ist das der höchste Grad eines Knorpelschadens?
Genau, ja, genau. Der wird dann bewertet nach der, soweit ich weiß, Tiefe des Knorpelschadens. Und dadurch, dass es ja ein degeneratives Gewebe ist, ja, gibt es dann diese Gradeinstufung, sag ich mal, von Grad 1 bis Grad 4.
Man merkt auch bei den ganzen Fachbegriffen, die du benutzt, dass du dich anscheinend auch extrem mit der Materie beschäftigt hast, weil es gibt natürlich dann auch, kann ich mir vorstellen, Sportler, die sagen, ja, schön und gut, operiert mich bitte, das ist das Einzige, was ich wissen will. Ich will wissen, kann ich danach wieder Handball spielen? Wie lange dauert das? Wie war das bei dir?
Ja, erstmal natürlich so und dann aber ist es so, dass man sich natürlich, oder ich zumindest, mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, indem ich mich meinem Körper selbst auseinandergesetzt habe und versucht habe, Prozesse zu verstehen, die im Körper stattfinden, auch regenerative Prozesse. Ich habe natürlich auch dann trainingswissenschaftlich mich versucht, mit unserem Athletiktrainerteam bestmöglich in die Reha zu begeben, dadurch, dass es auch eine sehr untypische, muss man sagen, Verletzung ist. Also gerade Kreuzbandverletzungen, gibt es viele, viele Wissenschaften dazu, und eine erneute Patellaluxation, also Kniescheibenluxation, ist eine sehr untypische Verletzung im Handballsport, wo es einfach noch nicht so viele, ja, auch Übungen gab, Verfahrensweisen gab und so weiter. Und dementsprechend war es auch meine Aufgabe, oder habe ich es als meine Aufgabe auch verstanden, mich mit diesem Thema natürlich dann auch intensiv auseinanderzusetzen, weil natürlich das oberste Ziel war, wieder so schnell wie möglich auf das Spielfeld zurückzukehren.
Da habe ich auch drauf gewartet, weil, wie gesagt, ich habe tolle Ansätze bei dir gesehen und ich meine, ich würde dich auch nicht einladen, wenn wir nicht ein gutes Verhältnis hätten, und ich finde, dass du ja ein sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse bist und wir hatten damals ja auch regelmäßig miteinander zu tun, und dann denkt man sich so, als derjenige, der das ja dann mehr oder weniger von außen betrachtet, auch wenn man das ein oder andere Insiderwissen hat, wann kommt der denn endlich wieder? Warum dauert das so lange? Ist dir da auch zwischendurch häufiger mal der Geduldsfaden gerissen?
Tatsächlich reißt er natürlich jeden Tag. Man ist sehr, sehr ungeduldig als Spieler, gerade als junger Spieler, und möchte eigentlich eher eine Woche vorher als eine Woche, nachdem es eigentlich sein sollte, auf dem Spielfeld sein. Für mich war damals das große Ziel eigentlich, mich für den, ja, Saison-Countdown sozusagen, für den Shutdown, muss man fast sagen, wieder fit zu machen. Ich hatte in der Saison selbst viel Verantwortung einfach auf dem Spielfeld übernehmen müssen, aber auch können und dürfen, weil wir einfach in dieser Saison 2018-19 einfach, ja, ein sehr, sehr schwieriges sportliches Jahr hatten, was dann natürlich auch mit dem Negativerlebnis am Ende gekrönt wurde, negativ gesehen, wo es für mich aber klar war, ich möchte diese Stadt, diesen Verein irgendwo mit der Verantwortung auch bemessen, ja, vor dieser Tragödie irgendwo bewahren. Und das war dann einfach mein Antrieb, jeden Tag 4, 5, manchmal 6 Stunden lang irgendwo zu trainieren dafür. Da muss man dann geduldig sein. Aber ich habe versucht, mich, ich sag mal, von äußeren Einflüssen, ob die medial sind oder auch aus dem sozialen Umfeld, ja, frei zu machen und auf mich zu schauen.
Wenn du jetzt gerade sagst, jeden Tag so 5, 6 Stunden, bist du da irgendwann auch mal hingegangen und hast gedacht, ich habe keinen Bock, also mir geht das jetzt so auf den Sack, wieder da an die Geräte, wieder Kraftübung, wieder alles relativ steril, ich will wieder auf die Platte, ich will einen Handball werfen, ich will Tore werfen, ich will in die Zweikämpfe gehen, ich will vor Zuschauern spielen. Gab es oft diese Momente, wo du gesagt hast, nee, heute aber nicht?
Also die Momente gab es mit Sicherheit. Ich glaube, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Jeder von uns, wenn ich jetzt mal die Mannschaft auch aktuell nehme, jeder Handballspieler, jeder Profispieler, jeder spielt Handball, weil er Handball spielen will und nicht, weil er eine Reha im Kraftraum verbringen will oder viel Zeit im Kraftraum und viel Zeit neben dem Spielfeld, sondern die meiste Zeit natürlich auf dem Spielfeld. Das ist doch ganz klar. Aber für mich war es damals so, das war meine Aufgabe. Das war auch ein Stück weit mein Job, mein Beruf, den ich jetzt zu tun hatte. Und für den habe ich mich ja nicht nur entschieden, sondern auch brutal Bock drauf gehabt. Und das gehört leider in dieser Welt des Leistungs- und Profisports mit dazu. Und dann gehört es dazu, dass man in den Momenten eben sich auch, ja, es schafft, sich intrinsisch zu motivieren und zu sagen, ich gehe die Aufgabe an. Und je fleißiger und je mehr Invest man dann in diesen Zeiten in seinen Körper steckt, desto mehr Ertrag erhält man dann daraus.
Es gab dann irgendwann natürlich auch, ja, sozusagen eine Rückkehr. Also da können wir jetzt natürlich auch drüber sprechen, ist ja logisch. Und dann gab es irgendwann auch eine Pressemitteilung, dass du deinen Vertrag verlängert hast. Und dann gab es nochmal irgendeine. Das müsste so im September 2020 gewesen sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da wurde dann gesagt, ja, es muss länger auf dich verzichtet werden. War da der Zeitpunkt gekommen, wo du wusstest, das wird ganz, ganz schwer, nochmal in den Vollbesitz, sage ich mal, deiner sportlichen oder körperlichen Fähigkeiten, besser gesagt, zurückzukehren?
Ja, natürlich. Also das war eher ein Gedankenprozess damals. Es war so, dass, genau, ich bin dann so rund November 2018 habe ich mich damals ja verletzt gehabt, bin dann so ungefähr, ja, zum Start quasi der neuen Saison wieder dazugekehrt, 2019, 20 dann die Saison gespielt, dann kam die Zeit des bösen Cs und da habe ich dann nochmal gesagt, ich möchte mich ja in Best-Performance sozusagen bringen. Es war damals klar, dass mit Gudjon Valo Sigurdsson ein neuer Trainer in die Mannschaft kommt, der eine, ja, auch physisch hohen Anspruch hat, der allgemein hohen Anspruch hat. Ich war sehr ambitioniert, da noch den einen oder anderen Meter mehr zu gehen, um halt in Bestformat, in Bestperformance zu kommen. Habe mich dann dazu entschieden, sozusagen während der Corona-Phase in Gummersbach zu bleiben. Das heißt, nicht zur Familie und Co. zu reisen, sondern mich voll fokussiert hier auf meine sportliche Performance. Habe mich dann sozusagen in Anführungsstrichen hier eingeschlossen in Gummersbach, hinter verschlossenen Türen trainiert, eher physisch vor allem in eine Top-Lage zu kommen. Dann war Vorbereitungsstart, voller Euphorie natürlich in die Saison gegangen und dann musste ich leider doch nach, ja, 6-7 Wochen feststellen, dass dann schlussendlich 10-12 Trainingseinheiten für dieses kaputte Knie, kann man schon sagen, nach den Operationen Co. nicht mehr möglich war. Es war ein Prozess, der auch in mir hätte oder musste reifen, weil das waren viele Dinge, die man vor sich auch hergeschoben hat. Man wollte es auch so ein bisschen nicht wahrhaben. Das war auch so ein Thema, was da mit reinfällt. Dann habe ich diese Entscheidung einfach auch noch mit Sicherheit auch ungesund rausgezögert in vielen Dingen, bis irgendwann der Punkt angekommen ist, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich es nicht schaffe, morgens aus dem Bett aufzustehen ohne Schmerzen und die Treppen runterzugehen ohne Schmerzen, dann brauche ich nicht daran denken, professionell Handball zu spielen vor für Gummersbach. Ich glaube, das waren so Szenarien, die bei mir so im Kopf so einen Klick gemacht haben, wo ich ja dann auch ein sehr, sehr positives, aber offenes, aber auch sehr klärendes und wichtiges Gespräch dann auch damals mit Gogi Sigurdsson geführt habe, wo ich ihm meine Situation versucht habe zu erklären und wo ich auf vollstes Verständnis gestoßen bin, auf viel Unterstützung auch und dann mich dazu entschieden habe, den Vertrag auch einvernehmlich mit dem VfL Gummersbach vorzeitig aufzulösen und in Anführungsstrichen, ja, so vor einem großen Fragezeichen zu stehen, wie geht es eigentlich jetzt weiter?
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das Fragezeichen hast du gerade selbst mit groß beschrieben. Wie groß war das Fragezeichen denn und wie groß war die Angst, nicht zu wissen, was als nächstes kommt?
Ja, natürlich erstmal sehr, sehr groß, wenn man auch davon natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen meines Lebens wirft, wo auch Verbindlichkeiten, Verpflichtungen hat. Jeder kennt das. Man hat eine Wohnung zu bezahlen, man hat sein Leben zu bezahlen, man hat vielleicht ein Auto oder wie auch immer, also auch auf Fixkosten. Also es geht jetzt auch einfach mal um die monetäre Seite, die ich so ein bisschen vielleicht mal belichten möchte, transparent sein möchte, wo es einfach darum ging, nicht nur Handball zu spielen und das zu machen, was man liebt, sondern eben auch für sein Leben zu sorgen. Und das war so das größte Fragezeichen, was mir am schwersten gefallen ist, zu beantworten, wo ich auch gesagt habe, okay, ich habe ein sehr, sehr starkes familiäres Umfeld, was mich ja sehr, sehr weich aufgefangen hat. Eltern, die immer unterstützend mir zur Seite gestanden sind, auch in dieser, ja, schwersten Zeit meines Lebens, muss man sagen, auch dann unterstützend zur Seite gestanden haben. Ich habe mich dann bis zum Saisonende sozusagen auch hier in Gummersbach fit machen dürfen, habe meine Reha hier in Gummersbach dann sozusagen beendet und habe dann im Sommer gesagt, ich lasse alles auf mich zukommen, ich schaue, welche Angebote kommen sollten. Wenn keine kommen sollten, fokussiere ich mich eben auch auf den beruflichen Weg. Ich habe seit 2019 auch Sport-Business-Management schon studiert gehabt. Es war klar, dass ich dieses Studium auch beenden möchte. Und hatte dann tatsächlich, ja, sehr, sehr gute Gespräche mit Vereinen aus der dritten Liga, die gesagt haben, wir haben die Ambition, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Wir möchten mit Spielern diesen Weg beschreiten, die sonst vielleicht nicht auf unserem Zettel standen, aber jetzt durch Verletzung und Co. vielleicht. Und da war mit dem HC Oppenweiler Partner dann ein Verein da, der gesagt hat, wir geben dir die Zeit, die du brauchst. Wir wollen dich unbedingt haben. Ich habe sehr, sehr gute Gespräche damals mit der Geschäftsführung Co. geführt und habe mich dann, wie gesagt, dafür entschieden, weil ich mich auch sehr, sehr gut gefühlt habe, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Die haben mich dazu entschieden, dann dort quasi von Null anzufangen, obwohl es natürlich in der dritten Liga jetzt nicht von Null ist, aber sportlich für mich natürlich in Anführungsstrichen von Null anzufangen und mir selbst nochmal eine Chance zu geben, wieder Spaß am Handball zu finden.
Wenn man sich dann ja, diese Gedanken machen muss, weil das war ja keine Lage, in die du freiwillig gekommen bist, sondern du warst sozusagen gezwungen, dir diese Gedanken zu machen. Du hast jetzt gerade auch dein familiäres Umfeld angesprochen, das dich anscheinend da ja sehr unterstützt hat. Das ist auch immer äußerst wichtig. Aber am Ende bist du ja auf dich alleine gestellt. Du selbst musst diesen Weg gehen. Hattest du Angst? Hattest du vielleicht auch finanzielle Angst, weil du interessanterweise diesen Punkt ja auch angesprochen hast? Du musst vielleicht ein Auto bezahlen, du musst eine Wohnung bezahlen und so weiter und so fort. Hattest du da Sorge oder war es schon Angst? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, schlussendlich hatte ich durchaus Sorgen davor, auch finanzielle Sorgen, das ist kein Geheimnis, klar. Wie ich damit umgegangen bin, ist relativ simpel, indem ich ganz klar einen Plan gemacht habe, mich auch, ich sag mal, in meinem Leben auch davor jetzt nicht finanziell in Investitionen gestürzt habe, sozusagen. Also auch das, ja, ist natürlich auch irgendwo eine, wie soll ich sagen, eine Verführung, die es natürlich gibt, wenn man jung Profi wird, sei es im Handballsport, aber auch primär natürlich im großen Fußballsport. Wenn dann die ersten großen Gehälter gezahlt werden, wenn man den ersten Profivertrag unterschreibt, ist es doch keine Frage, dass man da als 18-, 19-Jähriger anfängt, die großen Dinge des Lebens, die materiellen Dinge des Lebens, sich dafür zu interessieren. Ich habe das damals auch so getan, dass ich viele Dinge eben dann nicht materiell mich erfüllt habe. Und das hat mir am Ende dann einfach geholfen, mich mehr in dieser Situation dann auch wieder zurechtzufinden.
Ich habe es ja aber auch zum Beginn unseres Gespräches gesagt, du bist weiterhin in Gummersbach unterwegs und für den VfL Gummersbach. Was machst du mittlerweile? Wie ist das zustande gekommen? Und du hast dein Studium ja schon angesprochen, was du dann irgendwann beendet hast. Wie war da der Übergang? Gab es da vielleicht auch eine Lücke? Gab es da vielleicht nochmal eine Situation, wo du nicht wusstest, wie geht es eigentlich weiter?
Ja, also es war dann schlussendlich so, um wieder sozusagen die chronologische Timeline zu springen. Ich habe dann beim Drittligisten HC Oppenweiler Backland gespielt. Natürlich Trainingszeiten und Co. waren alle ein bisschen angepasster. Nicht der hohe Trainingsaufwand, der in Gummersbach war. Natürlich war mir das auch klar. Ich musste viel individuell trainieren. Aber habe mich dann eben auch dafür entschieden, ganz klar einen Fokus auf Studium zu legen. Habe dann ja mich dort berufs- oder studiumsbegleitend für ein Mentoring-Programm an meiner Universität beworben. Das ist ein zweitägiges Assessment gewesen, wo man die Möglichkeit hat, wenn man eben Teil dieses Mentoring-Programms wird, mit erfolgreichen Personen aus der Wirtschaft vernetzt zu werden, einen eigenen Mentor an die Seite zu bekommen. Das war mein erster Blick, ich sag mal, von dem Spielfeld aus in die Wirtschaft herein, quasi praxisbezogen mein Studium zu führen. Und ich bin heute sehr, sehr dankbar oder sehr stolz, dass ich dieses Programm machen durfte, weil das eben mir dann ermöglicht hat, viele, viele Dinge neu zu denken, ein großes Netzwerk, mittlerweile großes Netzwerk auch in der Wirtschaft, im Sportbusiness zu haben, das mir dann den Weg ermöglicht hat, ja, eine berufliche Perspektive sozusagen aufgezeigt zu bekommen. Und dann war es so, dass ja ich unter anderem durch dieses Netzwerk, aber auch durch mein Studium zum 1.1. des Jahres 2023, denn die Situation hatte, mich auch mit 3, 4 anderen Jobangeboten außerhalb des Sports beschäftigen zu dürfen. Und das hat in mir dann den Gedankenprozess so herangereift, dass ich dann mich entschlossen habe, damals meinen noch laufenden Vertrag bis zum Sommer 30.06. sozusagen vorzeitig aufzulösen und dann zum 1.1. beim VfL Gummersbach die Stelle im Partnermanagement sozusagen anzutreten.
Jetzt, wie gesagt, arbeitest du für den VfL Gummersbach und wir müssen natürlich darüber reden, was genau du da machst. Denn ich war bei eurem ersten Heimspiel in dieser Saison in der Bundesliga, weil ich das für Dein kommentiert habe, und dann sah ich da eine Gruppe von Menschen und ich sah dich und du hast denen irgendwas erzählt. Was hast du denen erzählt und was hat es genau damit auf sich?
Ja, also schlussendlich war es dann so, dass auch die Jahre nach dem Abstieg nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind, auch nicht dem VfL Gummersbach spurlos natürlich an mir vorbeigezogen ist. Ich habe die Neustrukturierung erlebt dieses Clubes. Ich habe mich immer wieder ja auch damit beschäftigt, wohin die Reise des VfLs wieder geht. Ich habe das natürlich auch positiv wahrgenommen, wie viele hier im Umfeld. Und dann kam damals der Kontakt von jetzt Geschäftsleiter und Vertriebsleiter Dennis Römer zu mir. Wir kannten uns gar nicht. Ich bin quasi in dem Jahr in Gummersbach gegangen, als er gekommen ist. Wir haben uns dann mal auf einen Kaffee in Gummersbach getroffen und da habe ich schnell festgestellt, dass hier eine sehr, sehr spannende Aufgabe warten würde, wo ich auch davon überzeugt war, dass ich diesen Verein prägen kann in einer anderen Funktion. Bin heute, wie gesagt, tätig im Partnermanagement-Bereich. Wir sind dort ein vierköpfiges Team, das sich rund um alle Partnerschaften beim VfL Gummersbach bemüht und kümmert sozusagen. Wir haben über 400 Partner circa im Partnermanagement oder Partnernetzwerk, muss man sagen, beim VfL Gummersbach sich tummeln. Und ich bin, wie du es gesehen hast, eben auch unter anderem für Spieltagsführungen und Co. zuständig. Wir begrüßen natürlich auch viele neue Gäste bei uns mal in der Schwalbe Arena. Und damit diese Gäste auch einen Einblick gewinnen können an einem Spieltag, wie funktioniert Handball-Bundesliga sozusagen, biete ich diesen ausgewählten Gästen meistens Personengruppen zwischen 30 bis 50 Personen eine Führung durch die Schwalbe Arena und durch die Gebäudekomplexe der Halle 32 unseres VIP-Bereichs an.
Der extrem schön ist. Ich glaube, der schönste in der Bundesliga, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe leider noch nicht alle gesehen, aber der ist wirklich extrem schön.
Das kann ich nur untermalen, natürlich.
Ja, natürlich. Alles andere wäre jetzt auch schlecht gewesen. Du bist ja Jahrgang 98 und dementsprechend auch erst ist das falsche Wort, noch relativ jung. Aber ich nehme an, du hättest nicht im Ansatz gedacht, dass du in diesem Alter mal diese Rolle ausfüllen würdest. Abschließend noch, Luis, was kannst du allen mit auf den Weg geben, die in jungem Alter sehr erfolgsorientiert Handball spielen, vielleicht mal eine schwere Verletzung haben, nicht sicher sind, ob sie wieder auf die Beine kommen?
Das wurde ich jetzt in vielen diversen Interviews, muss ich sagen, gefragt, wo ich meine Geschichte erzählt habe, auch in vielen Podcast-Episoden und Co. Teil war. Und das war am Ende die große Frage, die jeder an mich gestellt hat: Wie lautet das Geheimrezept, das es ermöglicht, diese Angst zu nehmen? Am Ende geht es darum, sich immer wieder auf das zu fokussieren, was man liebt und was man schätzt. Und für mich war es immer so, dass Handball meine Leidenschaft ist und immer noch ist oder war, wie auch immer. Und dass es darum geht, für mich war es immer so, den Anspruch an sich selbst zu haben, der Beste zu sein in dem, was man tut. Und für mich war klar, dass 2020 ein Punkt gekommen ist, an dem ich auch an mich selber die ehrliche Meinung stellen musste: Ich werde vermutlich nicht mehr der Beste sein in dem, was ich sein möchte. Und das ist, Handballspieler zu sein. Und ich habe wieder eine Aufgabe finden müssen, die mich dazu bewegt hat, der Beste zu sein in dem, was ich heute tue. Und das tue ich, indem ich versuche, eben das beste Partnermanagement, wenn man so möchte, in der Handball-Bundesliga zu sein und einen extrem hohen Anspruch an diese Aufgabe zu tun. Und am Ende geht es um Erfüllung und am Ende geht es auch darum, ich würde keinem raten, den Weg als Profi mit einem Plan B zu versehen, sondern es muss der ganz klare Anspruch sein, Profi werden zu wollen und auch viel zu investieren, nicht zu mindern und trotzdem ein gesundes Verständnis zu haben, dass es ein sehr fragiles Privileg ist, wenn man so möchte, das man sehr schätzen muss und wo man einfach auf sich aufpassen muss, im physischen wie im psychischen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann hat es mir immer sehr geholfen, mich auch durch mein Studium einfach auch mit anderen Dingen des Handballspiels zu beschäftigen. Also vielleicht einfach mal den Rat zu haben oder den Tipp zu geben, mal was ganz anderes zu probieren, abseits des Spielfeldes, vielleicht ein neues Hobby zu beginnen, wenn die Zeit auch begrenzt ist als Profi, aber doch zu sagen, ich probiere jetzt mal den Töpferkurs aus oder ich lese mich mal in ein, zwei neue Bücher rein. Also Interesse zu zeigen auch für andere Dinge im Leben, weil was ich gemerkt habe nach meinem Karriereende ist, dass es neben dem Handballspielfeld noch ganz, ganz, ganz viele andere schöne Dinge in dieser Welt gibt. Und das merke ich immer an ganz vielen Ex-Mitspielern und jetzigen Jungs der Mannschaft, die Familienväter werden, wo sich dann ja fast schon eine Priorität verlagert, wo sie sagen, es gibt auch noch andere Dinge abseits des Spielfeldes. Und das würde ich, glaube ich, so abschließend sagen, ist so das Wichtigste als Erkenntnis.
Das ist auf jeden Fall so, definitiv. Handball ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich liebe den Handball, du liebst den Handball auch. Sonst hättest du nicht so viel da rein investiert, das ist ja ganz klar. Aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen was aufzeigen, auch mit diesem Gespräch, dass man schwere Wege geht teilweise, aber dass es sich am Ende auch doch irgendwie lohnt, weil du hattest natürlich auch viele tolle Momente auf der Platte und jetzt hast du sie neben der Platte auch in Kombination mit deiner Lieblingssportart. Das ist ja auch eine super Geschichte. Und damit sind wir durch. Herzlichen Dank. Dank an dich, Luis, dass du so offen auch mit mir gesprochen hast. Und das soll es gewesen sein. Nochmal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle: Facebook, Twitter, YouTube vor allem, aber auch Instagram. Und ihr dürft uns sehr, sehr gerne unterstützen bei patreon.com/kreisab und auch bei PayPal. Das war's für diese Woche. In einer sind wir wieder für euch da. Bis dann. Tschüss.